Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hallo liebe Menschmaschinen, herzlich willkommen. Heute ist Katja Weber am Mikro im Hörsaal. Okay, vielleicht seid ihr nicht ernsthaft schon echte Cyborgs, aber unser Redner heute meint, wir sind gesellschaftlich auf dem Weg in diese Richtung. Manche von uns schneller oder euphorischer, andere vielleicht skeptischer oder kritischer. Aber auch viele der Kritikerinnen und Kritiker tragen ihre Smartphones als Erweiterungen am Körper, nutzen womöglich Schrittzähler. Ja, und alle von euch, die keine Rohköstler sind, sondern ihre Speisen kochen, und das werden wohl die meisten sein, die also ihre Nahrung thermisch verändern, die alle sind unterwegs Richtung Körperumbau oder Erweiterung. Was ich damit meine, wird in der nächsten Stunde klarer, hoffe ich.
Cyborg steht für kybernetischer Organismus. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie da oben rechts so eine Gerätschaft, die so oben aus dem Kopf herausragt. Da sitzt tatsächlich eine Hirnschnittstelle. Wenn Sie Ihr Telefon dran halten, dann können Sie, wenn Sie richtig dicht dran kommen, sodass Sie meine Haut auch berühren, meine Adressdaten auslesen und in Ihren Kontakten speichern. Das ist ja unnatürlich. Der Mensch greift ganz, ganz tief in die Natur und auch in sich selbst ein. Wir müssen uns immer bei jeder einzelnen Sache, die wir machen wollen, fragen, dürfen wir das oder dürfen wir das nicht?
Dürfen wir uns auf die eine oder andere Weise technisch erweitern oder dürfen wir das nicht? Ist letztlich eine ethische Frage, die Enno Park da stellt. Enno Park ist übrigens ein Cyborg, wenn auch vielleicht keiner wie Darth Vader, den wir da gerade durch die Atemmaske haben schnaufen hören. Enno Park war lange fast gehörlos und dann hat er sich ein Cochlea-Implantat einsetzen lassen, also eine Hörprothese. Das Gerät ist an und in seinem Kopf verbaut. Seither kann er Sachen machen, die er als Mensch ohne Gehör nicht ohne weiteres machen konnte. Telefonieren zum Beispiel. Er hat den Job als Informatiker an den Nagel gehängt oder vielleicht besser gesagt, er ergänzt ihn durch ein Studium der Technikphilosophie an der Technischen Universität Berlin. 2013 hat er den Cyborgs e.V. mitgegründet, um zu erforschen, was technisch möglich ist und was davon wir eben dürfen oder nicht, siehe oben. Technik ist die Natur des Menschen, so steht's als Motto auf seiner Webpräsenz. Genauer wird er das gleich ausführen in seinem Vortrag Human Enhancement, wenn Mensch und Maschine zusammenwachsen. Gehalten hat er ihn am 8. Oktober 2019 auf Einladung der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt am Main im Rahmen der Vortragsreihe Zukunft Mensch. Park präsentiert parallel zu seinem Vortrag einige Bilder, erklärt die aber so, dass wir die Anschauung gar nicht zwingend brauchen, um ihm zu folgen. Im ersten Teil des Vortrages präsentiert er einige technische Umarbeitungen des menschlichen Körpers, manche mit, manche auch ohne unmittelbaren zusätzlichen Nutzen. Und los geht es bei ihm mit dem Teil, das Teil seines Körpers geworden ist.
Das ist ein Bild von dem äußerlich sichtbaren Teil eines Cochlea-Implantates. So ein Implantat habe ich im Jahr 2011 bekommen. Ich habe als Kind normal hören gelernt, normal sprechen gelernt und dann im Jugendalter über mehrere Jahre hinweg allmählich das Gehör bis auf einen kleinen Rest verloren. 20 Jahre lang hatte ich Hörgeräte. Wenn die an waren, konnte ich etwa 25% dessen verstehen, was man mir sagte. Wenn die aus waren, war Stille. Damit habe ich mich halt irgendwie 20 Jahre lang arrangiert. Aus Gründen, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen möchte, wollte ich längere Zeit auch erstmal kein Cochlea-Implantat, habe es dann aber bei Freunden gesehen und dann kam sehr schnell der Moment, wo ich dachte, ja, das will ich auch, das ist einfach zu krass. Und dann habe ich eine irrsinnige Erfahrung gemacht, nachdem ich wirklich eingefleischt war, mit meinem Alltag Workarounds zu finden, mich beruflich so zu orientieren, dass ich auch mit einem sehr schlechten Gehör klarkomme, grundsätzlich der sein, der nie telefoniert, aber schon ganz, ganz, ganz früh mit SMS angefangen hat und all diese Dinge. Das hat sich schlagartig umgekrempelt zu plötzlich aktivistisch tätig sein können, den ganzen Tag am Telefon hängen, Parteien, Organisationen beitreten, alle möglichen Dinge zu machen, die vorher vielleicht nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig gewesen wären und sehr, sehr kraftraubend gewesen wären. Hat dann auch dazu geführt, dass ich aufgehört habe zu programmieren und mich ganz diesem Thema gewidmet habe. Denn da ist jetzt Technik in meinen Körper eingebaut. Und zwar ein Computer, das heißt, der ist programmierbar. Aber ich darf den gar nicht selber programmieren, obwohl ich Informatiker bin. Da geht's aber schon los. Warum darf ich das denn jetzt nicht dürfen? Da habe ich dann ganz schnell gemerkt, okay, es gibt andere Leute, die sich auch für solche Fragestellungen interessieren. Daraus ist dann ein kleiner Verein geworden, der Cybox e.V. heißt und versucht, sich in diese Debatten einzumischen. Und warum Cyborg? Das liegt an einem Witz. Denn als ich das Cochlea-Implantat bekam, kam irgendjemand an und sagte, ha, da bist du ja jetzt ein Cyborg. Und ich dachte so, ey, ja, stimmt. Und da hat mich das Thema dann wirklich gepackt. Aber da müssen wir diesen Begriff des Cyborgs, den müssen wir jetzt noch so ein kleines bisschen klären. Denn in der Popkultur werden die immer unheimlich gerne mit Androiden verwechselt. Und zum Beispiel im Film Terminator, das ist kein Cyborg, das ist ein Androide. Oft empfinden wir sie als fremdgesteuert, als kalt, als nicht irgendwie Herr der Lage, sondern in irgendeiner Form versklavt. Das ist so das popkulturelle Bild, das wir auch aus Star Trek kennen. Aber dieser Begriff ist nicht in der Science Fiction entstanden, sondern der hat tatsächlich einen wissenschaftlichen Kontext. Nämlich haben sich zwei NASA-Forscher im Jahr 1960 überlegt, wenn der Mensch denn jetzt in den Weltraum fliegen will, da muss man ja unglaublich komplexe Gerätschaften bauen, um den Menschen überhaupt im Weltraum lebensfähig zu erhalten. Könnte es nicht auch eine Idee sein, den Menschen zumindest in Teilen umzubauen? Sie haben jetzt keine Vorschläge gemacht, wie denn jetzt nun genau, weil das war aus deren Perspektive technologisch gesehen Science Fiction, haben aber gesagt, vielleicht ist es ja die schlauere Idee, wenn sich der Mensch an seine Umwelt anpasst und nicht versucht, seine Umwelt mitzunehmen in Form eines Raumschiffs ins Weltall oder in Form eines U-Bootes unter Meer. Und das fällt weitgehend auch zusammen, im Grunde genommen mit der Geburt des Posthumanismus. Das heißt nicht, der Mensch wird abgeschafft, sondern es muss nicht mehr alles auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten sein, sondern wir müssen gucken, wo wir uns eigentlich anpassen. Klein und Kleins ist außer für diejenigen, die sich damit befassen, vergessen. Stattdessen kam der Begriff halt in der Science Fiction hoch und die meisten denken, das ist so ein Fantasy-Science-Fiction-Begriff. Aber die Philosophin Donna Haraway, die hat den Begriff 1985 nochmal aufgegriffen in ihrem sehr berühmt gewordenen Cyborg-Manifesto. Das zu erklären, würde jetzt wiederum einen ganzen Vortrag ohne weiteres füllen. Ich greife mir nur so ganz bisschen heraus. Es geht zunächst noch metaphorisch darum, dass der Mensch selber definieren kann, wer und was er eigentlich ist. Es hat sehr viel mit Feminismus zu tun, mit Gender Studies, mit der Vorstellung, dass ganz viel, wie unser Körper ist oder wie unsere Geschlechter sich verhalten, sozial konstruiert ist und nur in kleinen Teilen biologisch bedingt, jedenfalls den Menschen als veränderbar begreifen und als eingewoben in Netzwerke, in kybernetische Netzwerke. Denn dafür steht es ja, Cyborg steht für kybernetischer Organismus. Das ist ganz zentral. Das sind die beiden Stichwortgeber für den Begriff des Cyborgs. Und dann gibt es natürlich noch Darth Vader aus Star Wars. Der war auch ein Cyborg, der konnte ohne seine Atemmaske ja nicht mehr vernünftig existieren. Und er sagte eines Tages, ich bin dein Vater, Luke. Und das ist der existenzielle Moment, wo wir entdecken, unsere Eltern waren auch schon Cyborgs. Hier sehen wir ein paar Bilder. Da links, das ist die Nase von Tycho Brahe. Wenn man dann krankheitsbedingt mal in der frühen Neuzeit Körperteile wie seine Nase verloren hat, das geht sehr schnell so mit Syphilis und so ohne medizinische Behandlung, dann bekommt man so eine Goldnase. Also nur sehr wohlhabende Menschen können die dann wirklich aus Gold nehmen, sonst sind es andere Materialien. Rechts daneben sehen wir einen Zeh, der mehrere tausend Jahre alt ist und aus dem alten Ägypten stammt. Und oben sehen wir eine Prothese aus dem Ersten Weltkrieg. Da ging es darum, dass Menschen, deren Gesicht aufgrund von Kriegsverwundungen entstellt ist, wenigstens halbwegs etwas zu geben, was würdig aussieht, aber keine Funktion erfüllt. Und unten links, da sehen wir etwas, was wirklich eine Funktion hat, nämlich der sogenannte Sauerbrucharm. Den hat der berühmte Arzt Dr. Sauerbruch erfunden als eine mechanische Prothese, die nicht einfach nur so ein Haken ist, wie man das irgendwie jetzt vielleicht sich in Piratenfilmen vorstellt, sondern mit dem man tatsächlich wenigstens in Grenzen ein bisschen was machen kann, wenn man eine Armprothese braucht. Wir haben dann zunehmend angefangen, Ersatzteile in unseren Körper einzubauen. Das Cochlea-Implantat hatte ich schon genannt. Sehr, sehr häufige Operationen sind künstliche Gelenke, insbesondere künstliche Hüftgelenke, der Herzschrittmacher. Aber ich habe dann noch ein Bild hinzugefügt, nämlich das von einem Kunstherzen. Das zeigt nämlich sehr schön, dass etwas, was so einfach erscheint wie das Herz, das ist doch nur eine Pumpe, die pumpt Blut. Das muss man doch bauen können. Das hat man bis heute nicht geschafft, ein Kunstherz zu bauen, mit dem ein Mensch dann tatsächlich nennenswerte Zeit überleben kann. Heute sind wir ein kleines bisschen weiter. Wir gehen ins Gehirn. Was da gemacht wird, ist unter anderem tiefe Hirnstimulation, wenn man bestimmte Teile des Gehirns mit elektrischen Stößen stimuliert, kann man zum Beispiel die Symptome von Parkinson lindern. Oder auch Menschen mit schweren Depressionen, bei denen wirklich alles andere versagt hat, diese Symptomatik quasi abschalten. Klingt im ersten Moment toll, allerdings ist so eine Elektrode, die dort im Gehirn versenkt wird, im Vergleich zu den Nervenzellen, die sie stimulieren soll, unglaublich groß. Das heißt, man schießt so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen und läuft Gefahr, dass es Nebenwirkungen gibt. Dass ich zum Beispiel jemandem ein Hirnimplantat gebe, um Parkinson zu lindern und der dann aber gleichzeitig depressiv wird oder manisch. Also solche Effekte können sehr leicht eintreten, aber wir machen noch mehr. Man kann ja Hirnströme messen und man kann sie, wenn man gerade einen Menschen mit einem Implantat zur Hand hat, natürlich läuft niemand längere Zeit mit einem offenen Schädel rum, wie auf diesem Bild, aber wenn man Menschen mit einem Hirnimplantat gerade mal zur Hand hat und den mal fragt, ob man dessen Hirnströme nicht mal ein bisschen auslesen kann, dann könnte man die ja auswerten. Wir verstehen bis heute nicht wirklich, wie Nervenzellen miteinander zu kommunizieren. Wir verstehen das schematisch, aber nicht auf eine Weise, dass wir es dekodieren können. Aber wir können statistisch an die Sache rangehen. Wir können die Hirnströme aufzeichnen, die entstehen, wenn ein Mensch etwas zuhört. Und wir können gleichzeitig festhalten, was diesem Mensch gesagt wird. Und dann kann ich mit einem Computer, auf dem ein Maschinenalgorithmus lief, das beides vergleichen. Und dieser Algorithmus lernt dann tatsächlich die Sprache zu dekodieren. Aber es ist tatsächlich nur die Sprache, die dann hier im auditorischen Kortex verarbeitet wird. Es ist nicht, ich betone, es ist nicht Gedankenlesen. Und es ist auch bis heute nicht klar, wie so etwas wie wirkliches Gedankenlesen funktionieren sollte. Man kann es nur machen mit Dingen, die jemand gerade hört oder jemand gerade sagen will. Aber sowas lässt sich tatsächlich mittlerweile maschinell hörbar machen. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut die Dimension, in die das Ganze mittlerweile vorgestoßen ist. Dann zeigen wir hier mal ein paar Cyborgs. Hier links, das ist Jane Scheuermann. Sie ist vollständig gelähmt. Sie kann wirklich nichts an ihrem Körper bewegen. Eventuell kann sie noch mit den Augen blinzeln, das weiß ich nicht so genau. Und essen kann sie noch, ihren Mund bewegen. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie da oben rechts so eine Gerätschaft, die so oben aus dem Kopf herausragt. Da sitzt tatsächlich eine Hirnschnittstelle. Und die Probandin hat sich freiwillig bereit erklärt, für Versuche und Experimente einen Computer an ihr Gehirn anzuschließen. Und dieser Computer misst ihre Hirnströme und anhand dieser Messung wird ein Roboterarm ferngesteuert. Sie kann also diesen Roboterarm dort so steuern, als wäre es ihr eigener und damit dann auch sich selber ein Stückchen Schokolade geben. Das Ganze ist noch in diesem Setting unglaublich klobig und stationär und das ist nur ein Arm und weit davon entfernt, etwas zu sein, was man mit sich herumtragen kann. Vor allen Dingen, wir haben so einen permanenten Kanal da oben durch die Schädeldecke hindurch. Das ist kein Zustand, das kann man zu Forschungszwecken machen, aber das wird man einem Patienten langfristig nicht geben. Dazu sind die Infektionsrisiken viel zu groß. Andere Beispiele, künstliche Gliedmaßen, myoelektrische Prothesen oder auch ein, weil das eingangs auch schon mal kurz erwähnt wurde, das Retina-Implantat. Also man kann mittlerweile tatsächlich einen Fotochip im Inneren des Augapfels anbringen und ein Signal auf den Sehnerv leiten bzw. ins Gehirn. Und damit ist es tatsächlich blinden Menschen möglich zu sehen, allerdings nur in einer sehr groben schematischen Schwarz-Weiß-Auflösung, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Computerspielen der 90er und dann noch die Farbe wegdenken oder so ähnlich. Aber schemenhaftes Sehen ist schon mal möglich. Es gestaltet sich tatsächlich alles sehr, sehr viel schwieriger als beim Cochlea-Implantat, das über die letzten Jahrzehnte riesige Fortschritte gemacht hat, während man mit dem Retina-Implantat immer noch sehr am Anfang herumtapst und die Ergebnisse also für die Patienten unbefriedigend sind. Also ist nichts mit, oh, dann kann ich wieder ins Kino gehen oder so. Das würde nicht so richtig klappen. Dann myoelektrische Prothesen aller Art, Beinprothesen, Armprothesen. Mal fehlt eine Hand, mal fehlt ein ganzer Arm. Meistens können diese Prothesen mittlerweile von der Person per Gedankenkraft gesteuert werden, als wäre es ihr eigener Arm. Und die Information dazu wird aber nicht im Gehirn ausgelesen, sondern in der Muskulatur, die sich noch im Körper findet. Die hat ja auch elektrische Signale. Man darf sich das jetzt aber nicht vorstellen wie so Superroboter aus einem Science-Fiction-Film, die jetzt da unglaublich krass was können. Also diese Technik ist immer noch sehr langsam, sehr schwerfällig, sehr roboterhaft und weit, weit entfernt von der Agilität, die so eine natürliche biologische Hand hat. Und mit so einer Prothese, damit auch Klavier spielen zu können, wird noch sehr lange dauern. Nun kommen wir zum Thema Spaß am Gerät, denn im letzten Bild sehen Sie Jerry Jawala, der hat einen Finger verloren und deswegen hat er eine Gummiprothese bekommen, die er sich vorne draufsetzt, damit er nicht so einen hässlichen Fingerstumpf hat. Die hat keine Funktion, die ist rein ästhetisch und dann dachte er sich, naja, wenn er die schon mal hat, dann baut er sich dort einen USB-Stick ein. Und das ist das, was Sie auf dem Bild da sehen können. Ich fand das erst total toll. Dann habe ich mich aber gefragt, aus heutiger Sicht 2 Gigabyte ist ein bisschen wenig. Hat er schon wieder ein neues Modell gebaut? Und vor allen Dingen, wenn der Mann was kopieren will, dann muss er natürlich seinen Finger in den USB-Slot stecken und kann mit der Hand so lange erstmal nichts machen, bis er fertig ist mit Kopieren. Es sei denn, er nimmt diese Prothese ab. Also ganz durchdacht ist es nicht, aber es soll auch nicht durchdacht sein, sondern es soll zeigen, ey, mit sowas kann man auch lustige, spaßige, interessante Dinge machen. Und da kommen wir zu einer Hacker-Szene. Denn ja, es gibt diese Menschen, die ein bisschen zu tief eingetaucht sind in 80er Jahre Cyberpunk-Fantasien und irgendwie zu viel Blade Runner gesehen haben und diese Vorstellungen wahnsinnig gerne wahr werden lassen wollen. Dann gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die nennt sich Grindhouse Wetsware in Pittsburgh. Und die bauen Implantate, die herzlich wenig können. Die können so ein bisschen Temperatur messen und dann ein Telefon abgeben oder die können unter der Haut leuchten. Und das alles machen sie, um zu zeigen, dass es geht. Und auch um zu zeigen, man braucht keine Klinik und keinen großen, krassen Apparat, sondern sowas ist auch in der Garage machbar mit entsprechend viel Sachverstand und Hackermentalität. Dann gibt es natürlich als sehr berühmtes Beispiel Neil Harbison, der allerdings auch wieder aus einer Behinderung heraus motiviert ist, denn er ist farbenblind und er hat sich eine Antenne gebaut, an deren Ende eine Kamera sitzt, die Dinge aufzeichnet, die in seinem Gesichtsfeld passieren und die Farbwerte in Form von Tönen zurückgeben. Dann kann man richtig schön die Farben der Tonskala zuordnen und die Welt ist dann für ihn nicht bunt, sondern sie klingt. Was dann aber auch mal sein kann, dass er sich nicht ganz sicher ist, ob sein Kühlschrank jetzt brummt oder einfach nur diese Farbe hat. Ja, wenn wir da noch sehen, das ist also Kevin Warwick, ein Pionier, der in den 90er Jahren schon angefangen hat, sich selber Chips zu implantieren und hat so Sachen gemacht wie, dass es ein Transponder automatisch erkennt, wenn er sein Haus betritt und dann geht irgendwie die Heizung an und die richtige Musik, also so Home Automation, lange bevor man sowas kaufen konnte. Und diese Forschung, die er gemacht hat, die ist tatsächlich maßgeblich gewesen für das Bauen myoelektrischer Prothesen und für das Ansteuern von Prothesen, wie wir sie gerade gesehen haben, für Behinderte. Er hat auch noch ein sehr gruseliges Experiment gemacht. Er hat feine Nadeln in seinen Unterarm gesteckt, und zwar an bestimmten Nerven, so ganz vorsichtig dran, ohne diesen Nerv zu verletzen, und hat die dann mit einem Computer verbunden und mit einem Roboterarm. Und dann konnte er mit seiner Gedankenkraft statt seines eigenen Armes diesen Roboterarm dann bewegen. Den hat er dann auch noch übers Internet angesteuert und auf einem anderen Kontinent gestellt, damit das Ganze ein bisschen spektakulärer klingt. Anschließend hat er das Ganze nicht mit einem zweiten Roboterarm gemacht, sondern mit dem Arm seiner Frau, wozu schon sehr viel Vertrauen gehört. Das war Pionierforschung. Das klingt krass, aber diente tatsächlich der Erforschung dieser Techniken, die heute in den Prothesenbau einfließen. Während die Hacker dann andere Dinge tun, man kann sich zum Beispiel, wie das hier in dem Bild zu sehen ist, einen Magneten in den Finger einsetzen. Ich warne davor, diese Magneten sind aus Neodym, das ist Schwermetall. Wenn sie im Körper kaputt gehen, hat man giftiges Schwermetall im Gewebe. Das ist keine besonders gute Idee. Aber eigentlich sind diese Magnete toll. Und es geht nicht darum, eine heruntergefallene Büroklammer wieder damit aufzuklauben, sondern darum, dass diese Magnete anfangen zu schwingen, wenn sie sich in einem elektromagnetischen Feld befinden. Das heißt, ich kann plötzlich das Netzteil von einem Computer, die Oberleitung von der Bahn, die Sicherheitsschranken im Kaufhaus, all diese Dinge kann ich plötzlich fühlen in meinem Finger. Und diese Erfahrung eines zusätzlichen Sinnes, das ist der Gedanke, warum Leute es spannend finden, so eine Form des Piercings zu wählen und sich jetzt nicht irgendwie ein passives Bauchnabelpiercing zu setzen, sondern zu sagen, ich würde wirklich gerne mal so einen Magneten ausprobieren. Natürlich bleibt es nicht dabei, Behinderungen und Krankheiten technisch ausgleichen zu wollen, sondern natürlich wird immer auch geguckt, kann man den Menschen und seine Fähigkeiten nicht erweitern. Zum Beispiel gibt es längst Exoskelette. Sie werden industriell eingesetzt. Damit kann man zum Beispiel sehr schwere Lasten tragen, ohne sich den Rücken zu ruinieren. Während in der PR wird immer so getan, als ob Exoskelette etwas sind, das irgendwie gelähmten Menschen hilft, wieder rumlaufen zu können. Allerdings sind die Dinger so klobig, dass die allermeisten Rollstuhlfahrer, wenn man sie fragt, ob sie so ein Exoskelett wollen, die sagen dann, geh mir weg, damit will ich gar nicht, sorg lieber dafür, dass die Krankenkasse meinen elektrischen Rollstuhl bezahlt statt einem analogen. Also die Bedürfnislage und das, was da teilweise propagiert wird, klaffen da ein bisschen auseinander. Aber es geht bei diesen Exoskeletten in erster Linie wohl tatsächlich um den industriellen oder auch militärischen Einsatz. Dann sehen wir da ein Bild von Markus Rehm, dem fehlt ein halbes Bein auf der rechten Seite und er trägt deswegen diese Blades. Dann ist es so ähnlich wie auch bei Oscar Pistorius so, dass man sich gestritten hat, kann er jetzt genauso gut laufen oder hat er einen Vorteil gegenüber nicht behinderten Menschen, die nicht solche Blades an den Füßen haben, oder hat er einen Nachteil und wie ist denn das eigentlich einzustufen? Und schon war vor mehreren Jahren die Debatte um dieses Enhancement da und um die Frage, wann treten Sportler eigentlich bei den Paralympics an und wann bei den Standard-Olympischen Spielen. Die Smartwatch muss ich gar nicht mehr erwähnen, die tragen mittlerweile sehr viele schon am Arm. Und auch wenn es keine Smartwatch ist, dann Schrittzähler und ähnliche Dinge werden jetzt nicht implantiert, aber wir haben sie mal bei uns, wie übrigens auch unser Telefon. Es gibt eine Szene von Menschen, die sich RFID-Chips in die Hand implantieren. Das ist auch eine Form des Piercings. Die kann man sich spritzen lassen. Das ist ein ziemlich kleiner, kurzer Pieks, tut nicht besonders weh. Und schon habe ich da so einen kleinen Chip, ungefähr so ähnlich wie in meinem Personalausweis, aber unter der Haut. Und damit kann man allerlei interessante Dinge anstellen. Man kann zum Beispiel sich so eine Schließanlage einbauen, wo man dann aber nicht mehr so eine Karte dranhält zum Öffnen dieser Schließanlage, sondern einfach seine Hand dranhält und solche Dinge. Es wird vielfach kritisiert, weil Angst vor Überwachung herrscht. An der Stelle muss ich sagen, dass das von allem, was man sich an Technik ausdenken kann, um Menschen zu überwachen, so ziemlich das Unsinnigste und am schwierigsten zu Überwachende ist, was technisch geht. Also der Chip, den wir in unserem Personalausweis mit uns rumtragen, das Telefon, das wir die ganze Zeit mit uns rumtragen, all diese Dinge sind unter Datenschutzaspekten wesentlich bedenklicher als dieser Chip, der im Zweifel nichts tut und sich auch sehr leicht deaktivieren lässt. Trotzdem sind diese Chips langweilig. Man kann nicht so richtig viel mit ihnen machen. Wir haben nicht die Infrastruktur. In Schweden könnte ich ein Bahnticket auf so einen Chip laden und müsste nur noch Hand hinhalten, wenn der Schaffner kommt. In Deutschland ist da nicht im Traum dran zu denken. Bleibt für mich nur, ich habe ihn halt in der linken Hand und jetzt ist er da drin. Ich habe vor allen Dingen das gemacht, weil ich wissen wollte, was geht und wie es sich anfühlt und wo vielleicht auch die Gefahren stecken. Viel machen kann ich damit nicht, aber wenn Sie Ihr Telefon dran halten, dann können Sie, wenn Sie richtig dicht drankommen, sodass Sie meine Haut auch berühren, meine Adressdaten auslesen und in Ihren Kontakten speichern. So, ich sehe an Ihren Gesichtern, dass all das, was ich Ihnen erzählt habe, mit einer großen Ambivalenz zurücklässt. Denn einerseits ist es natürlich toll, was man mit technischen Möglichkeiten irgendwie behinderten Menschen alles helfen kann. Andererseits klingen diese ganzen Enhancement-Geschichten für viele von uns doch sehr gruselig. Man kann das kritisieren, man muss das auch nicht gut finden. Und ich bin wirklich keiner, der sich jetzt hier hinstellt und sagt, das ist die Zukunft, das müsst ihr jetzt alle machen. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen, sondern ich habe nur die Erfahrung mit meinem Cochlea-Implantat gemacht. Das heißt, ich gucke mir das gerne differenzierter an, was ergibt Sinn und was ergibt keinen Sinn und spielt Behinderung dabei eigentlich eine so große Rolle? Oder kann ich mich auch als nicht behinderter Mensch in irgendeiner Form sinnvoll enhancen? Und wenn ja, zu welchen Spielregeln? Und dann ist das erste Argument, das immer kommt, das ist ja unnatürlich. Dazu muss ich also erstmal sagen, in der Gesellschaft haben wir eine sehr breite Akzeptanz von Piercings. Selbst da, wo Piercings an anderen Körperstellen abgelehnt werden, werden sie fast nirgendwo kritisiert, wenn ein Mensch Ohrringe trägt. Das heißt, es ist offenbar eine kulturelle Frage, wann wir in unserer Gesellschaft das akzeptieren, an welcher Stelle des Körpers wir eventuell eine technische Modifikation vornehmen oder auch nicht. Und dann ist es meistens eine ästhetische Frage, ob wir es mögen oder nicht. Und ob so Tunnel in den Ohrläppchen, die so riesengroß sind und ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Das andere ist natürlich der gesamte Bereich der ästhetischen Chirurgie. Darüber wird nicht gerne geredet. Wir haben auch das Ideal der Natürlichkeit in der Gesellschaft, aber unheimlich viele Menschen machen es. Und auch das zeugt von einer gewissen Akzeptanz. Wenn ich ein Implantat im Keller baue und ich möchte anschließend einen Chirurgen bitten, mir das doch mal zu implantieren, wird der Chirurg in der Regel Nein sagen, weil es dafür keinen Präzedenzfall gibt, es ist keine medizinische Anwendung, er könnte versicherungstechnische Probleme kriegen und hast ihn nicht gesehen. Nee, das machen wir lieber nicht. Und wenn ich das von der Klinik will, dann kommt der Ethikrat und verbietet es. Interessant ist doch aber, dass das ästhetische Verändern des Körpers mit plastischer Chirurgie, insbesondere ursprünglich bei Frauen, aber längst nicht mehr nur, dass das geht. Da spielen all diese Sachen, die ich gerade erwähnt habe, keine Rolle mehr. Und da müssen wir fragen, ob wir doppelte Standards ansetzen in dieser Frage. Ein anderer Zahn, den ich ziehen muss, ist die Vorstellung, dass es so etwas wie Natur oder Natürlichkeit noch gibt. Wir sehen hier links ein sogenanntes Naturvolk. Das sind sehr bekannt, diese Bilder mit so großen Tellern in den Lippen. Das zeigt, dass es nicht irgendwie eine dekadente Entwicklungserscheinung einer westlichen Gesellschaft ist, sich den Körper modifizieren zu wollen, sondern dass das in vielen Kulturen auf verschiedenen Ebenen in unterschiedlichem Ausmaß stattfand und stattfindet und man es nicht ohne weiteres verurteilen kann. Das heißt, man kann nicht per se sagen, dass es den Menschen so nicht zukommt, so etwas zu tun. Dann sehen wir eine Landschaft und die Landschaft sieht doch total schön und natürlich aus. Büsche, Sträucher und Rasen und alles. Und diese Landschaft ist nicht echt. Es ist eine Kulturlandschaft. Sie wurde vom Menschen geformt. Natürlich wachsen da immer noch natürliche Pflanzen, aber die, die dort mal jemand angesät hat. Und mittlerweile ist ganz Deutschland schon seit langer Zeit eine reine Kulturlandschaft. Es gibt keine Urwälder mehr in Deutschland. Es gibt keine reine Naturbelassenheit mehr in Deutschland. Und welche Ausmaße das annimmt, was wir als natürlich und nicht natürlich empfinden, da ist ein schönes Beispiel, die Zuckerrübe. Ja, was ist denn gegen die Zuckerrübe zu sagen? Ist doch ganz natürlich, ist eine Zuckerrübe. Nee, gibt es erst seit 300 Jahren. Wurde vom Menschen aus der Runkelrübe gezüchtet, weil man hier in Europa nicht mehr von Zuckerrohrimporten abhängig sein wollte. Das heißt, diesen Organismus gäbe es in dieser Form gar nicht auf der Welt. Und das ganz ohne Gentechnik, einfach per Züchtung schon vor 200 bis 300 Jahren. Aber da muss noch nicht einmal ein Wissenschaftler irgendwie beigehen und denken, ich züchte mir das jetzt so. Das passiert quasi von alleine. Denn als letztes Beispiel habe ich da noch das Wollschaf, das in mehreren Jahren Tausenden von Koexistenz mit dem Menschen in eine Koevolution getreten ist, was dazu führte, dass ein solches Schaf einmal im Jahr vom Menschen geschoren werden muss. Sonst geht es zugrunde. Aber das ist keine perverse Züchtung, die sich ein verrückter Wissenschaftler im Hyperkapitalismus ausgedacht hat, sondern das ist koevolutionär schon vor Tausenden von Jahren entstanden. Und das zeigt, dass eines konstant ist. Der Mensch greift ganz, ganz tief in die Natur und auch in sich selbst ein. Es macht uns geradezu aus, dass wir Technik benutzen, in welcher Form auch immer. Das heißt, wir können nicht sagen, oh, wir müssen das lassen, ab dem Level wird es unnatürlich, ab hier dürfen wir nicht weiter, sondern wir müssen uns immer bei jeder einzelnen Sache, die wir machen wollen, fragen, dürfen wir das oder dürfen wir das nicht? Hat das Vorteile, hat das Nachteile, ist es gefährlich, für wen ist es gefährlich und so weiter, statt per se einfach nur Nein zu sagen, bis hier und nicht weiter. Diese Konstante, dass der Mensch eingreift in die Natur, die geht tatsächlich sehr, sehr weit zurück, wirklich bis in die sogenannte Steinzeit. Und sie beginnt das Cyborg-Sein, das ein kybernetischer Organismus zu sein, das beginnt mit dem Kochen. Wenn ich koche, dann lagere ich den Verdauungsprozess, der in meinem Magen und in meinem Darm stattfindet, zu Teilen in den Topf aus. Dann finden im Topf Dinge statt, die in meiner natürlichen Verdauung gar nicht stattfinden können. Und das ist aber nicht nur ein technischer Trick, den ich anwende wie so ein Werkzeug, sondern das hat Rückkopplung auf meinen Organismus. Ich bin dann plötzlich besser ernährt, ich bin vielleicht gesünder, kriege aber vielleicht auch zu viel Kohlenhydrate und fange an, Zivilisationskrankheiten wie Diabetes zu entwickeln oder ähnliche Dinge. Meine Darmflora ist eine andere, als wenn ich mich von Rohkost ernähren würde. Das zeigt, dass der kybernetische Regelkreis, eine Verschaltung, eine gegenseitige Einflussnahme von Mensch und Technik bereits hier im Frühstadium gegeben ist. Und zwar nicht nur auf so einer rein technischen Ernährungsebene, sondern auch kulturell. Denn welche menschliche Kultur hat nicht auch eine sehr ausgeprägte Essens- und Kochkultur? Das machen wir doch überall auf der Welt äußerst unterschiedlich. Das zeigt die Verschränktheit von dem, was wir individuell tun, dem, was wir technisch tun und dem, was wir kulturell und als Gesellschaft tun mit Technik, dass diese Verschränktheit überhaupt nicht aufhebbar ist in keiner Weise und dass das Technikflucht immer letztlich eine Illusion bleibt. Bei der Cyborg-Werdung gibt es dann den nächsten Schritt, den kann man ganz gut auf Höhe der Industrialisierung festmachen. Da haben wir dann angefangen, unsere Zeit zu takten. Da musste alles getaktet ablaufen. Bahnen hatten Fahrpläne, Uhren mussten schön gleich gehen, Schulen bekamen Stundenpläne, all diese Dinge. Und in dieser getakteten, zeitlich getakteten Gesellschaft kann ich nur noch leben, wenn ich einen Sinn für die exakte, nicht die ungefähre Zeit habe. Was mache ich? Ich schnalle mir ein Enhancement-Gerät den ganzen Tag um den Arm, wie so ein Cyborg, um mir diesen Sinn zu verschaffen. Wenn es heute keine Armbanduhren gäbe und wenn wir heute alle damit zufrieden wären, ungefähr zur richtigen Zeit aufzukreuzen. Und jemand käme an und würde vorschlagen, Leute, wir schnallen uns jetzt alle so eine Uhr um und jetzt sind wir alle mal ganz genau pünktlich und takten unseren Alltag durch. Ich möchte nicht wissen, was dann im FAZ-Feuilleton darüber geschrieben werden würde. Und einen ganz ähnlichen Effekt wie die Armbanduhr hatte dann auch vor 10 Jahren und seither das Smartphone. Auch das ist ein Sinnesorgan. Es ist ein Sinnesorgan für das Internet. Es ermöglicht uns, am Internet teilzuhaben, nicht nur, wenn wir vor der Maschine, dem Computer sitzen, sondern wo wir gehen und stehen, in fast jeder beliebigen Situation. Kommunikation, Spiele, Informationen, nachgucken, wie das Wetter ist, sich im Stadtplan orientieren. All diese vielen, vielen äußerst sinnvollen Anwendungen, die das Internet möglich macht, mit diesen Sinnesorganen erfahrbar zu machen. Denn mit unserem Körper können wir das Internet nicht spüren. Das klingt jetzt alles so ein bisschen euphorisch. Ich möchte nun auch ein bisschen noch darüber sagen, was denn so die Schattenseiten sind. Also erstmal, wir machen natürlich vor nichts Halt und das heißt auch, dass wir nicht davor Halt machen, den Menschen als solchen umzuzüchten per Gentechnik. Egal wie sehr wir es verbieten, irgendjemand wird es machen. Das heißt, es ist in jeder Hinsicht eine Frage der Zeit, wann es genmanipulierte Menschen geben wird, wann die Genmanipulation von Nachwuchs bezahlbar zumindest für Reiche ist, um sich den eigenen Nachwuchs zu designen, selbst wenn es illegal ist. All diese Dinge kommen, egal wie sehr wir sie verbieten und wie sehr irgendein Ethikrat sagt, dass es nicht geht, irgendein Land wird es legalisieren. Und dann kommt das. Die nächste, ja, wie soll ich sagen, Schattenseite ist die sogenannte Selbstoptimierung. Sehr viele wahrscheinlich auch hier im Raum haben Schrittzähler, messen damit die zurückgelegten Schritte, messen vielleicht, wie sie schlafen und all diese Dinge. Das ist an und für sich auch eine gute Idee, wenn man wirklich ein Gesundheitsproblem hat. Also ich bin tatsächlich dann ein Schrittzählerkandidat mit meinem Gewicht, aber sehr viele Menschen, die eintragen, sind das eigentlich gar nicht wirklich und haben keinen gesteigerten medizinischen Grund, jetzt irgendwelche Sportprogramme durchführen zu müssen. Aber wir verdaten uns trotzdem, wir benutzen allen diese ganze Information und messen sie irgendwie und wissen gar nicht so richtig, warum. Natürlich kann man es spannend finden, diese Daten über sich zu sammeln und zu haben. Aber letztlich ist die Frage, wenn ich mich nach diesem Schema optimiere, wenn ich gesünder, leistungsfähiger, fitter bin, wofür optimiere ich mich dann? Mache ich das nur und ausschließlich für mich selbst, weil es mir dann besser geht? Und geht es mir dann wirklich besser, wenn ich mich einem solchen Regime unterwerfe? Oder mache ich das, um im Konkurrenzkampf mithalten zu können? Und im Zweifel ist das Allermeiste, gerade auch was so im Fitnessbereich an Optimierungsmaßnahmen angeboten wird, letztlich etwas, was der Leistungsoptimierung dient und nicht der Selbstverwirklichung. Ich finde auch diesen Begriff Selbstoptimierung sehr, sehr problematisch, weil niemand so richtig sagen kann, was das Optimum ist. Und ich finde nicht, dass echte oder potenzielle Arbeitgeber dieses Optimum definieren sollten. Außer ich will Pilot werden und muss gut sehen. Das ist eine andere Frage. Das nächste Problem sind Walled Garden Effekte, der eingezäunte Garten, den man aus Bequemlichkeit nicht mehr verlassen kann. Wenn Sie erstmal Geräte von Apple haben und dann sind Ihre ganzen Daten in der Cloud von Apple, dann ist es ziemlich lästig, alles plötzlich auf Android oder Windows oder so umzustellen. Mit diesen Effekten spielen die Hersteller. Sie können dem ausweichen. Sie haben noch eingeschränkt eine Wahl. Ich kann dem nicht ausweichen. Ich bin jetzt per Implantation an meinen Hersteller gebunden oder andersrum. Für die Marketingleute kann man sagen, Implantation ist ein Instrument der Kundenbindung. Ohne Reimplantation und die Chirurgie und alles, was da dranhängt und dem Krankenhausaufenthalt und die Frage, wer das dann bezahlen soll, kann ich den Hersteller nicht wechseln. Und das führt dann dazu, dass ein schlichtes Ersatzkabel, Audiokabel, um so ein Implantat an eine Audioquelle anzuschließen, mal eben 270 Euro kostet, wobei ich bezweifle, ob das überhaupt 2,70 Euro in der Produktion wert ist oder nicht doch eher 27 Cent. Das sind dann natürlich Monopolpreise und die sehen auch nicht wir, sondern die sehen dann die Krankenkasse, jedenfalls in Deutschland, wo ja über die Krankenkasse abgerechnet wird. Und das zeigt, wie wichtig offene Standards sind. Wie wichtig es ist, Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen zu haben. Dass so komische Kriege, wie benutze ich jetzt Windows oder Linux oder Mac, plötzlich auf einer ganz Ebene eine Rolle spielen, die für Sie ganz konkret im Alltag wichtig werden könnte. Denn da kommen wir dann nochmal auf den Punkt zurück. Es geht ja offenbar um Kontrolle. In Star Trek ist der Cyborg das fremdkontrollierte Wesen, das nicht mehr selber entscheidet, was es macht, sondern wie so eine Marionette funktioniert. Und wir haben dann dieses alte Arbeiterlied aus dem 19. Jahrhundert, wo es so schön heißt, alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm das will. Es geht mir jetzt nicht an dieser Stelle darum, irgendeine Form von Revolution auszurufen, sondern es ist einfach nur die Beobachtung, es gibt Räder, es gibt ein System, ein kybernetisches, selbstregelndes System und in das kann ich kontrollierend eingreifen. Und in dem Moment, wo ich mich dessen bewusst geworden bin, kann ich überlegen, ob ich das tue, was nötig ist, damit ich das tue und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit ich das tue und ob ich das politisch will oder eher nicht will. Aber den Blick dafür, überhaupt eingreifen zu können, überhaupt diese Macht zu haben, sich überhaupt als Teil eines Netzes zu sehen, dazu dient die Sichtweise des Menschen als kybernetischer Organismus. Das heißt, mir geht es nicht um eine Identität, mir geht es nicht darum zu sagen, ich bin ein Cyborg und Sie sind es nicht und Cyborg werden ist was ganz Tolles, sondern ich sage, dass Cyborgs eine Betrachtungsweise des Menschen ist, die uns vielleicht weiterhilft mit so Fragen wie Digitalisierung, mit dem technischen Fortschritt, mit Genmanipulation und auch dem Klimawandel und ähnlichen Fragen aus einer anderen Perspektive umzugehen. Die Wirtschaft sieht es ein bisschen anders. Also es wird im großen Stil Marketing betrieben mit diesem Begriff. Also insbesondere Elon Musk sagt, der Mensch muss ein Cyborg werden. Also als identitäre Kategorie, das Gegenteil von dem, was ich gerade sagte. Er findet, dass wir das werden müssen, weil sonst die künstliche Intelligenz die Macht übernimmt. Und erst in dem Moment, wo wir uns selber mit Technik verbinden und unsere Fähigkeiten so weit erhöhen mit einer, weiß ich nicht, Gehirnschnittstelle und was nicht alles vielleicht möglich wäre, hätten wir überhaupt eine Chance, in Zukunft nochmal mit künstlicher Intelligenz mitzuhalten. Ich halte das für eine sehr schräge Sichtweise, aber das ist ungefähr die Art und Weise, wie das Thema transhumanistischen Kontexten im Moment in den USA diskutiert wird. Und dann haben wir noch eine Entwicklung, die durchaus beunruhigend ist, und das ist der sogenannte Cyborg-Soldat. Es ist unglaublich schwer, fundiert darüber zu sprechen, weil sehr, sehr viele Gerüchte darüber herumwabern, was denn jetzt im Pentagon alles schon erforscht und ausprobiert worden ist an mehr oder weniger gruseligen Menschenumbauideen und was nicht und was Verschwörungstheorien sind. Ich will Ihnen auf gar keinen Fall irgendwelche Verschwörungstheorien erzählen, die sich dann nachher als falsch herausstellen. Man kann es tatsächlich nicht so genau sagen, was passiert und was nicht passiert. Sicher ist, dass das amerikanische und auch das chinesische Militär, teilweise auch das russische, an Erweiterungen des Menschen, an Implantaten, an Prothesen und an vielen anderen Dingen arbeiten, um einen effizienteren Soldaten zu schaffen. Ja, eine ganz große Frage, auf die wir dann kommen, ist, wenn wir uns alle enhancen, wenn es jetzt plötzlich diesen Chip gibt und mein IQ ist 20 Punkte höher und ich habe die 200.000 Euro, um diesen Chip zu bezahlen und Sie haben die nicht und deswegen habe ich so meinen Vorteil. Wie kriegen wir dann eine gerechte Gesellschaft aufrechterhalten? Und da stehen die Karten nicht besonders gut, denn wenn ich mir angucke, wie wir mit unseren Infrastrukturen umgehen, sind wir als Gesellschaft nicht besonders gut darin, diese Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Beispielsweise ist unser Schulsystem, das immer dreigliedrig genannt wird, obwohl es eigentlich viergliedrig ist, aber die vierte Klasse, die Behinderten in der Sonderschule, die denkt man dann schon nicht mehr mit. will sortieren also total gerne die Menschen erstmal aus und in Grüppchen und statt sie inklusiv zu beschulen. Mit dem Verkehr läuft es ganz ähnlich. Wir haben verschiedene Klassen. Wir haben das Autofahren, das Fahrradfahren und das Bahnfahren. Man könnte sagen, dass der Autofahrer sozusagen der komplett Enhancede ist, der sich selber so ein Enhancement gebaut hat, ist aber auch sehr stark auf Infrastrukturen angewiesen. Beim Radfahrer ist immerhin noch so die eigene Muskelkraft noch nötig. Da ist dieser Enhancement-Vorgang nicht so weit vorangeschritten, während der Bahnfahrer eigentlich das ist, ich baue mir hier ein kybernetisch vernetztes System, an dem alle irgendwie teilhaben können und das so barrierearm wie möglich ist und nicht voraussetzt, dass ich Muskelkraft benutze oder dass ich Geld in ein Auto investiere oder ähnliche Dinge. An der Frage, wie wir mit diesen verschiedenen Verkehrssystemen umgehen, wie viel Geld fließt in Autostraßen, wie viel Geld fließt in Radwege, wie viel Geld fließt in öffentlichen Nahverkehr, was ist wie gut jeweils ausgebaut, kann man, glaube ich, einen ganz guten Gradmesser erkennen, wie unsere Gesellschaft in Zukunft damit umgehen würde, wenn wir körperliche Enhancements jeglicher Art haben. Wenn es ums Cochlea-Implantat an und für sich geht, da ist es dann noch so, dass es einen Konflikt gibt zwischen Menschen mit Cochlea-Implantat und Gehörlosen, die die Gebärdensprache nutzen wollen. Sehr viele, aber längst nicht alle, muss ich auch dazu sagen, Gehörlose sehen im Cochlea-Implantat eine Gefahr. Nach der schlichten Logik, wenn man jetzt gehörlose Menschen repariert, sodass sie wieder hören können, dann benutzen die Gebärdensprache nicht mehr, dann ist die Gehörlosenkultur ausgetrocknet. Dazu muss ich dazu sagen, die Gehörlosenkultur ist eine sehr reichhaltige Kultur. Das mal irgendwie so als Zeichensprache abtun zu wollen, das ist, grenzt an Diffamierung. Also die Gehörlosen haben da mit einer gewissen Berechtigung Angst um einen kulturellen Schatz, der verschwindet, wenn es gelingen sollte, auf technischem Wege die Gehörlosigkeit abzuschaffen. Das heißt, wir haben jetzt immer während diesen Konflikt, machen wir Empowerment oder machen wir Assistenz? Geben wir Hilfen, zum Beispiel einen Gebärdensprache-Dolmetscher, oder versetzen wir das Individuum in die Lage, etwas selber tun zu können, also Cochlea-Implantat einbauen? Dasselbe kann man quer durch die Bank auf vielen anderen Ebenen auch deklinieren. Und ganz oft ist Streit um diese Fragen, immer wieder Streit, welche Strategie denn jetzt die bessere wäre. Und hier kann man eigentlich immer nur sagen, sinnvoll wäre sowohl als auch. Also immer möglichst beide Pfade zulassen und offen halten und keinen Pfad den anderen in irgendeiner Form bevorzugen oder normieren. Auch wieder am Beispiel der Behinderung oder des Cochlea-Implantates. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich behindert geboren bin oder eine Behinderung im Laufe des Lebens erwerbe. Wenn ich behindert geboren bin, dann bin ich so, wie ich bin und ich bin so vollständig. Und wenn die Gesellschaft ankommt und sagt, du bist behindert, du bist defizitär, dann ist das eine Zumutung. Wenn ich eine Behinderung im Laufe des Lebens erwerbe, dann fehlt mir etwas. Dann habe ich selber diesen Schmerz, dass da etwas weg ist. Ich empfinde mich selber durchaus als defizitär. Das heißt, hier haben wir zwei Gruppen von Menschen, die fundamental unterschiedliche Sicht auf ihre Behinderung haben, obwohl sie beide die gleiche Behinderung haben. Und auch das können sie als Konflikt 1:1 auf so Sachen wie Smartphone-Nutzung und Feuilleton-Text über Digitalisierung und ähnliches übertragen. Das ist dann die Frage, wenn Enhancement zu Ungerechtigkeit führt und unsere Gesellschaft offenbar nicht besonders gut ausgestattet ist, um Gerechtigkeit herzustellen, was machen wir denn jetzt? Wir können einfach alles erlauben und den Gang dagegen gehen lassen und dann gibt es irgendwann ganz tolle technische Enhancements und die Ungleichheit in der Gesellschaft, die Schere geht noch ein bisschen weiter auseinander. Oder wir können alles verbieten. Da halte ich nun auch wirklich nichts von. Es ist ein bisschen wie mit der Drogenprohibition. In dem Moment, wo sie es verbieten, werden in erster Linie die Kriminellen oder die, die es sich leisten können, die werden es dann machen, im Zweifel die Falschen. Es entwickelt sich ein Schwarzmarkt, es entwickelt sich Kriminalität, all diese Dinge. Es wird immer Länder geben, in denen irgendwas legal ist. Das heißt, Verbote führen auch nicht ans Ziel. Deswegen wäre mein Vorschlag, die Konzepte aus den Disability Studies, die Ideen von Empowerment und Barrierefreiheit, deren nebeneinander stehen, auf die gesamte Gesellschaft zu übertragen und nicht nur als etwas zu sehen, was behinderte Menschen angeht, Doppelstrukturen zu schaffen. Ein Beispiel: Es gibt bereits Länder, in denen die Eisenbahnen keine Papierfahrpläne mehr aufhängen, weil ja alle ein Smartphone haben. Das halte ich für falsch. Obwohl ich ein Smartphone habe und nie auf den Papierplan gucke, halte ich es für falsch, weil es gibt Leute, die vielleicht trotzdem lieber mit ihrem uralten Nokia-Sabbelknochen rumlaufen wollen. Und ich habe das nicht zu kritisieren. Das kommt mir einfach nicht zu. Das ist deren Sache. Das heißt, ich muss diese Doppelstruktur schaffen. Und da kommt dann der springende Punkt. Das ist nicht einfach nur Rücksichtnahme. Diese Rücksichtnahme finde ich selber ja schon moralisch geboten. Aber die Gesellschaft schafft dadurch redundante Strukturen und wird resilienter. Wenn ein System ausfällt, funktioniert das andere noch. Wenn ihr Akku leer ist, können sie noch auf den Papierplan gucken. Wenn irgendwie die Papierpläne falsch sind, weil irgendwie ein Sturm den ganzen Fahrplan ändert, funktionieren die aktualisierten Zahlen vielleicht im Internet. Diese Systeme ergänzen sich gegenseitig. Und dieses Schaffen von redundanten Doppelsystemen, die gleichzeitig Barrierefreiheit herstellen, gleichzeitig es Menschen ermöglichen, auf der einen oder auf der anderen Schiene zu fahren und für sich selber zu entscheiden, wie weit wollen sie beim Gebrauch von Technik und beim Abgeben von Kontrolle mitgehen. Das wäre meine persönliche Vision, wie man mit dieser Frage umgehen könnte, ungeachtet dessen, wie naiv sie vielleicht klingen mag. Und dafür danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ein Plädoyer für Doppelstrukturen und Redundanz vom Cyborg-Theoretiker und Praktiker Enno Park. Damit plädiert er für das, was Verantwortlichen oft ein graues, ein fürchterliches Effizienzhindernis zu sein scheint, quasi für Hosenträger und Gürtel. Das macht eine Gesellschaft widerstandsfähiger, sagt Enno Park in seinem Vortrag Human Enhancement, wenn Mensch und Maschine zusammenwachsen. Er hat ihn am 8. Oktober 2019 gehalten, auf Einladung der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt am Main. Morgen Abend geht es bei uns im Hörsaal um die informationelle Selbstbestimmung oder allgemeiner um den Datenschutz.
Es gibt einmal die Herausgabeanordnung, die sozusagen dazu dient, dass Daten herausgegeben werden sollen, und auf der anderen Seite die Sicherungsanordnung, bei der Daten zunächst gespeichert werden müssen, um dann später für eine Herausgabe zur Verfügung zu stehen. Wenn wir uns vorstellen, dass vielleicht ein Arzt oder eine Ärztin in Malta einen dort illegalen Schwangerschaftsabbruch durchführt, und in Malta sind tatsächlich so gut wie alle Schwangerschaftsbrüche illegal, wenn diese Ärztin nun sagt, ich kommuniziere über Posteo, der mir als relativ privater deutscher E-Mail-Anbieter bekannt ist, dann müsste auch Posteo im Falle einer Herausgabeanordnung der maltesischen Behörden ihre E-Mails herausgeben. Der Deutsche Richterbund hat dazu in einer Stellungnahme ausgeführt, dass dies in der Praxis zu einer weitgehenden Rechtlosigkeit der Betroffenen führt.
Lieber Webshop-Anbieter, gib uns doch bitte mal das Nutzungsverhalten dieser Person raus. Was macht die denn so? Was kauft die denn? Oder was sind denn die Passwörter? Was sind die E-Mails, die diese Person bei euch nutzt? Die Figur des Gefährders oder der Begriff an sich taucht eigentlich erst Anfang der 2000er auf. Es lohnt sich zu wissen, was davon die Polizei wann darf und daran ja auch mitzudiskutieren. Also die Sachen sind ja nicht selbstverständlich, sondern teilweise gerade ganz viele von diesen technischen Überwachungsmaßnahmen sind noch Verhandlungsmasse und sind keineswegs Konsens.
Dabei stehen morgen Abend staatliche Eingriffe in individuelle Datenspuren im Mittelpunkt, also das Einsammeln und Nutzen personenbezogener Daten und Spuren. Sowohl in Bayern als auch in Nordrhein-Westfalen gelten bereits neue Polizeigesetze, die das ermöglichen. Andere Bundesländer arbeiten an entsprechenden Reformen. Was das bedeutet, klärt einer von zwei knackigen Vorträgen morgen Abend. Und auch in Brüssel wird nach Möglichkeiten gesucht, künftig Strafverfolgern leichter Zugang zu gewähren zu Daten von EU-Bürgerinnen und Bürgern. E-Evidence-Verordnung lautet das Stichwort. Was das ist und welche Folgen all das haben könnte, das wird morgen Abend bei uns beleuchtet in zwei Vorträgen. Der eine kommt von Elisabeth Niegrenz von der Digitalen Gesellschaft, der andere von Marie Bröckling von netzpolitik.org. Danke, dass ihr heute dabei wart und hoffentlich bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.